Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo.
Und willkommen.
Zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf das Sommerloch August.
Sommerloch? Ach was. Im August war allerhand los. Schöne Dinge, weniger schöne Dinge und ganz hässliche Dinge.
Wie jeden Monat sitzt ihr wahrscheinlich nun da.
Oder steht oder schwimmt.
Schwimmt? Naja. Und überlegt, was ihr dem A-Radio diesen Monat denn schreiben könntet.
Das finden wir super. Das Einzige, was da noch fehlt?
Für euer Feedback, eure Linktipps, eure Musik oder eure Beiträge?
Ist eine Adresse. Haben wir. Kein Problem. Unsere Mail lautet aradio-berlin@riseup.net.
Und den Blog findet ihr auf aradio.blogsport.de.
Und bei Twitter findet ihr uns unter @aradio_berlin.
Neben den News aus aller Welt, die ihr gleich im Anschluss hört, haben wir noch Infos und Audios zu den folgenden Themen im Programm. Die Teppichfabrik und die Berliner Linie.
Unser Fokusthema, der Hessmarsch und die blockierten Nazis in Spandau.
Freiburg. Wir sind alle links unten in die Media.
Wo herrscht Anarchie?
Wie immer haben wir einen Linktipp, die Wandelwoche in Berlin und Brandenburg.
Und die vierte Ausgabe unserer Kurzaudios zu Alltagssolidarität.
Schon ganz früh im August wurde uns bildlich vor Augen geführt, welches Thema gerade wichtig ist und auch ganz wichtig bleiben wird. Der Antifaschismus.
Im US-amerikanischen Charlottesville, Virginia, verübte ein Neonazi einen Anschlag auf eine antifaschistische Demonstration. Er fuhr mit seinem Auto in eine Menschenmenge, dabei verletzte er mehr als ein Dutzend Personen und tötete Heather Heyer. Wir haben mit einer Person gesprochen, die direkt vor Ort war und dieses Interview bereits auf Englisch veröffentlicht. Eine deutsche und eine spanische Fassung sind noch in Arbeit.
Wir bleiben bei den News zum Thema Antifa. Erst vor wenigen Tagen mussten Antifas im sächsischen Wurzen erleben, dass Staat und Polizei nach dem gescheiterten G20-Gipfel nun völlig ungeniert aufrüsten. 300 bis 400 Demonstrantinnen standen Hunderten von Cops, 5 Wasserwerfern und 2 SEK-Einheiten mit Sturmgewehren gegenüber. Und wir haben noch nicht einmal die Nazis erwähnt, die am Wegesrand standen und gänzlich unbelästigt ihre Nazi-Grüße machen konnten. Und erst gestern verkündete Messier, dass er denke, dass ein stärkerer Fokus auf den Kampf gegen den sogenannten Linksextremismus gelegt werden müsse.
Der Staat und seine Überwachung. Letzten Monat hatten wir euch kurz über das Modellprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz erzählt, bei dem die Gesichtserkennung an Bahnhöfen exemplarisch getestet werden soll. Die überwachungskritische Initiative Digital Courage hat sich unter die freiwilligen TeilnehmerInnen gemischt und dadurch Zugriff auf den Transponder erhalten, den alle Teilnehmenden als Kontrollhilfe bei sich zu tragen haben. Und
Überraschung!
Die Fähigkeiten dieses Geräts sind weitaus umfangreicher als je von den zuständigen Behörden angekündigt und auch mehr als im Zustimmungsbogen der Freiwilligen aufgeführt ist. Deswegen fordert Digital Courage, dass der Test sofort abgebrochen wird. Dieser Forderung können wir uns nur anschließen.
Ebenfalls berichtet haben wir im August über den Fall von Santiago Maldonado, einem Anarchisten, der in Argentinien den indigenen Kampf der Mapuche um ihr von Benetton in Besitz gehaltenes Land unterstützen wollte und seit einer Polizeirazzia am 1. August verschwunden ist. Dieses Verschwindenlassen gehörte in Argentinien eigentlich zur tiefschwarzen Vergangenheit der Diktatur, wo insgesamt 30.000 Menschen vom Staat verschwunden gelassen wurden. Jetzt spricht leider alles dafür, dass diese Methode in der sogenannten Demokratie wieder eine Renaissance erfährt. Entsprechend aufgebracht sind die Menschen in Argentinien, aber nicht nur dort. Am 1. September gab es einen internationalen Aktionstag, wo sich überall auf der Welt, auch in Berlin, Leute versammelten, um die unversehrte Rückkehr von Santiago Maldonado zu fordern. Noch streitet der argentinische Staat alles ab. Mal sehen, wie lange.
Die FDA-Kampagne »Solidarische Perspektiven entwickeln, jenseits von Wahlen und Populismus« kommt in Schwung. Neben unzähligen Aktionen im Südwesten gibt es jetzt auch viele Initiativen aus dem Ruhrgebiet und auch eine Workshop-Rundreise der Lila F aus Frankfurt-Main, bei der sie mit den Teilnehmenden Ideen und Konzepte zu einem solidarischen Miteinander entwickeln wollen. Diesen Workshop gibt es demnächst in Dresden, Ende September oder Anfang Oktober auch in Leipzig und Berlin.
Mit der August-Folge Nummer 3 setzt das internationale A-Radio-Netzwerk sein neuestes Projekt, die monatliche Infosendung Bad News, fort. Darin gibt es Beiträge aus Chile, den USA, Großbritannien, Griechenland und zu Santiago Maldonado von uns. Ist zwar auf Englisch, ihr könnt aber trotzdem gerne reinhören.
Wichtig für uns auch, Channel Zero ist im August auf Sendung gegangen. Channel Zero ist ein frisch entstandenes Netzwerk von anarchistischen und antiautoritären Podcasts in englischer Sprache. 7 Tage die Woche und rund um die Uhr gibt es radikale Audio-Streams zu hören und eine Webseite, um neue Podcasts zu entdecken oder Sendungen anzuhören, die man bereits kennt.
Unser Ziel ist es, die Reichweite einer anarchistischen Analyse auf ein breiteres Publikum auszudehnen, innerhalb einer horizontal organisierten Struktur, die von den Podcast-MacherInnen und Machern selbst geleitet wird.
So wird das Projekt auf der Webseite beschrieben. Und ja, kein Zufall, dass wir das so bewerben, denn wir sind Teil dieses Projekts. Dort sind also alle unsere englischsprachigen Audios ebenfalls zu hören.
Jetzt die letzten News, die wir euch dieses Mal präsentieren möchten. Vom 23. bis zum 30. August fand nun zum 5. Mal die Internationale Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen statt. Ausgangspunkt ist wie immer der Jahrestag der Hinrichtung der beiden Anarchisten Sacco und Vanzetti am 23. August 1927 in den USA. Soli-Aktionen gab es in Russland, Österreich und auch anderswo.
War's das jetzt? Nein, denn 2 Termine liegen uns noch am Herzen.
Jedenfalls für alle, die den Podcast zum Monatsanfang hören.
In Dresden finden wieder die Libertären Tage statt, und zwar vom 4. bis zum 10. September. Am 10. September könnt ihr auch an einer Veranstaltung von uns teilnehmen, wo wir einen Input zu internationalen Radioprojekten geben und dann versuchen, gemeinsam Ideen für andere solche Projekte zu spinnen.
Außerdem gibt es am 9. September in Berlin die große Wem gehört die Stadt-Demo. Stadt- und Mietenpolitik stehen im Zentrum des ganzen Wochenendes, wo noch sehr viel mehr Veranstaltungen und Aktionen stattfinden werden. Haltet Augen und Ohren offen.
So, jetzt wollen wir euch aber nicht länger von unseren Beiträgen abhalten. Im Folgenden hört ihr also erstmal einen Beitrag zur Platte, dem Squad in der ehemaligen Teppichfabrik auf der Stralauer Halbinsel in Berlin. Dieser Squad, der am 25. August leider geräumt wurde, wurde unter anderem deswegen berühmt, weil er die berüchtigte Berliner Linie der Hauptstadtpolizei durchkreuzte, indem Leute monatelang zunächst still besetzten. In der Jungle World ist der Schachzug so erläutert.
Als die Polizei vor einigen Wochen erstmals in das besetzte Haus eindrang, hatte sie keine rechtliche Handhabe für eine Räumung. Denn die Frist von 24 Stunden, während derer ein Haus oder Grundstück nach den Vorgaben der Berliner Linie geräumt werden kann, war längst verstrichen. Es lag auch noch keine Räumungsklage des Eigentümers vor, geschweige denn ein Räumungsbeschluss.
Der nach kapitalistischen Maßstäben neue Besitzer des Areals, Bernd Freier, gleichzeitig Besitzer der Modekette S. Oliver und mit einem Privatvermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar, jetzt auch nicht gerade arm dran, hatte auf gesellschaftspolitische Experimente jedoch keine Lust und drangsalierte die neuen BewohnerInnen mit Cops und Securities.
Seit ein paar Monaten besetzen Leute ein leerstehendes Fabrikgebäude auf der Stralauer Halbinsel in Berlin. Die mit Luxusbauten mehr und mehr verwertete Gegend wird nun zum Schauplatz des stadtpolitischen Kampfes, Nachdem die Wohnungsaneignung durch einen Eigentümerwechsel bekannt wurde. Seither wird das Grundstück von einer Hundertschaft Cops sowie privaten Securities belagert. Am 11. August fand eine Kundgebung gegenüber der Platte statt, wie die BewohnerInnen ihre Bleibe getauft haben. Im Folgenden hört ihr Statements der bewohnenden Personen.
Cops einfach rein, haben sich die Personalien von den 6 Leuten geholt, die da gerade zufällig anwesend waren, haben gesagt, jo, ihr wohnt jetzt hier. Es waren aber viel mehr Leute anwesend, die jetzt aber halt obdachlos sind. So läuft es halt in der Sozialdemokratie. Genau, und dadurch, dass jetzt auch niemand anders rein darf, konnte auch der Räumungstitel so im Schnellverfahren erwirkt werden. Und jetzt wollen die Leute, die drin sitzen, sich auch nochmal zu Wort melden. Und genau, das kommt jetzt.
Über die Notwendigkeit zu besetzen, kollektiv zu leben und den Kampf in die Straßen weiterzuführen. Wir wussten, es würde nicht einfach werden, in dieser Stadt einen Raum zu öffnen. Dass wir jede Menge Energie aufwenden müssen, um diesen verstaubten Ort wieder Leben einzuhauchen. Und wir haben es gemacht. Mit dem Wunsch, einen kollektiven Ort zu schaffen, dem ein Leben und ein gemeinsamer Kampf gegen das System, das versucht, uns in allen Aspekten zu unterdrücken, möglich ist. Wir haben einen Schritt gewagt gegen Parteien, gegen die Bullen und Securities, gegen die Stadt der Reichen. Wir haben einen Ort geschaffen zum Diskutieren, zum Leben und zum Kämpfen. Auf unserem Weg und den Weg so vieler anderer. Die Stadt wird nach den Regeln des Geldes und des Kapitalismus neu strukturiert. Was bleibt, ist der Konsum und diejenigen, die sich ein Leben in dieser Stadt noch leisten können. Wer nicht reinpasst oder sich nicht fügen will, wird immer mehr an den Rand gedrängt. Alle Freiflächen und leeren Häuser verwandeln sich nach und nach in Luxusbauten. Große Konzerne wie Siemens und Google in Kreuzberg nehmen immer mehr Raum in der Stadt ein. Menschen, die immer teurer werdende Miete nicht bezahlen können, werden zwangsgeräumt. Parallel entsteht immer mehr teure Shops und Restaurants. Die Logik, die unser tägliches Leben bestimmt, Arbeit, Konsum, Gehorsam, Miete zahlen, ein isoliertes Dasein, bringt eine Gesellschaft hervor, in der kaum noch zwischenmenschliche Verbindungen bestehen. Kein kollektives, solidarisches Leben möglich ist. Wir organisieren unser Leben selbst, gestalten ein Netzwerk gegenseitiger Unterstützung und ermöglichen Orte, in denen ein Kampf und Widerstand gemeinsam möglich ist. Für all das besteht die Notwendigkeit, unsere eigenen Räume zu schaffen, in denen Solidarität, Selbstorganisierung und direkte Aktionen die Basis für ein kollektives Leben sein können. Wir glauben, dass es wichtig ist, Raum für Diskussionen zu haben, um eine Atmosphäre zu schaffen, die das Kämpfen ermöglicht.
Wir werden immer im Konflikt sein mit den Feinden der Freiheit, Bullen, Securities, Politikern, Profiteuren des Kapitalismus und allen, die hinter ihnen stehen. So wichtig es ist, neue Räume zu öffnen, so wichtig ist es auch, den Kampf in die Straße zu tragen. Dafür müssen wir uns neue Strategien des Widerstandes eröffnen. In der Teppichfabrik vergessen wir nicht die Kämpfe der Rieger Straße in Barcelona, die Squatting Days Actions in Amsterdam, das Black Triangle in Leipzig und all die anderen kämpfenden Projekte auf der ganzen Welt. Vielen Dank für all die Solidarität, die wir erhalten haben. Mit jedem Akt der Unterstützung zeigen wir, dass wir nicht allein sind und wir erhobenen Hauptes weiterkämpfen werden. Wir werden unsere Räume mit allen uns möglichen Mitteln verteidigen. Kommt vorbei, wir sehen uns auf der Straße, die Platte.
Von der Platte, für die Platte, oi, oi, oi. Ja, es wurde ja vorher gesagt, dass ein paar Leute Lebensmittel und Getränke für die Leute in der Fabrik mitgebracht haben, aber dass die Cops sie nicht reinlassen. Ihr könnt die gerne hier vor an die Anlage bringen. Wir sorgen dafür, dass die Sachen dann in die Fabrik kommen, wenn ihr was dabei habt. So, danke an die Leute, die was mitgebracht haben. Ach ja, genau. Und neulich ist ein Aufruf oder gestern ist ein Aufruf erschienen, der nochmal gezeigt hat, so wer für die den Ausverkauf der Stadt am meisten verantwortlich ist. So, das ist nämlich die sogenannte Linke und die SPD, die sich jetzt auf ihre Wahlplakate schreiben, Wohnraum muss bezahlbar bleiben, die aber selber 2004 richtig dick damit gesorgt haben, dass die Stadt so beschissen teuer geworden ist und nur noch verbonzen da ist und den Zustand quasi herbeigeführt haben, indem sie die Berliner Wohnungsgesellschaften an private Investoren für einen Spottpreis vercheckt haben. So. Und das zeigt einfach, dass wir von dieser Demokratie und von den etablierten Parteien nicht erwarten können, dass sie in irgendeiner Art und Weise unsere Probleme von hoher Miete und Zwangsräumung lösen werden. So. Das können wir nur selber. Jetzt machen wir nochmal Musik.
Okay, ich wollte noch kurz die Lage beschreiben, die wir in den letzten Tagen hier vorgefunden haben. Die völlige Willkür der Bullen und der Securities, die hier tagtäglich ausgeübt werden. Und zwar solche Spielchen wie man kommt heute mal nicht rein, weil man nicht freundlich genug war und man kann es morgen früh um 8 wieder probieren. Oder Ansagen wie, ihr müsst euch vorstellen, das ist hier wie eine Clubtür und wenn ihr nicht reinkommt, dann geht ihr halt wieder. Und genau, solche Spielchen werden gerade probiert und sie haben auch schon ganz klar angesagt, die Securities, dass sie jetzt ein bisschen strenger werden und uns versuchen zu erziehen. Und gefährliche Gegenstände wie zum Beispiel eine neue Toilette werden da nicht reingelassen oder eine Sackkarre, weil die zum Bauen benutzt werden könnte. Und man muss sich solchen Schikanen wie Durchsuchungen bis zur Unterhose ergehen lassen. Die kompletten Taschen werden durchsucht. Genau, also es ist jedes Mal eine ziemliche Tortur, reinzukommen ins Haus, rauszugehen aus dem Haus. Und es ist eine Strategie gewesen, die wir gestern nochmal genauer analysieren konnten, warum die Räumungsklage überhaupt durchgegangen ist, dass sie dieses Haus so abgeschottet haben mit einem Belagerungsring, dass keine weiteren Personen rein und rausgehen, die trotzdem dieses Haus ihr Haus nennen und dort eigentlich leben, hat ihnen möglich gemacht, auf diese 6 Namen, die sie festgelegt haben, die sie sagen, das sind die Menschen, die hier wohnen, einen Räumungstitel zu erlangen. Und zu sagen, diese 6 Leute können wir hier rausräumen, aber alle anderen Leute, die weiter reinkommen würden, gegen die liegt eben kein Räumungstitel vor. Also es geht weiter darum, den Belagerungszustand hier zu brechen, weiter aufs Gelände zu kommen, die Bullen und die Securities zu stressen, die Willkür, die sie selbst zugeben, die sie uns tagtäglich hier spüren lassen, denen was entgegenzusetzen. Und wenn wir es hier nicht tun, dann überall anders auf der Straße. Dankeschön.
Für mehr Infos schaut auf teppichfabrik.blackblocks.org.
Soweit unser Beitrag, der noch vor der Räumung erstellt wurde. Bemerkenswert, bei der Räumung wurde erneut das SEK eingesetzt. Angetroffen wurde jedoch niemand, da sich alle vermeintlichen BewohnerInnen bereits dem Zugriff entzogen hatten.
Zur Entspannung hört ihr jetzt erstmal ein wenig Musik, dieses Mal von der Band Die Keine Ahnung mit ihrem neuen Stück Warning aus dem Album Über Bars und Barrikaden.
Wichtiges Datum im August war der geplante Rudolf-Hess-Gedenkmarsch, bei dem Nazis den Berliner Bezirk Spandau unsicher machen wollten. Ob ihnen das gelungen ist, hört ihr im folgenden Fokusbeitrag.
Bravo, tut die Antifaschisti!
Es ist Samstag, der 19. August. Bereits bei der Ankunft im Bahnhof zeigten sich die Leute sehr kämpferisch und brachten sich auf Italienisch in Stimmung. Doch warum waren wir überhaupt nach Spandau gekommen? Der Rambazamba-Block fasste schön zusammen.
30 Jahre nach dem Selbstmord von Rudolf Hess im Naziknast in Berlin-Spandau wollten Faschos aus ganz Deutschland anreisen und einen Gedenkmarsch abhalten. Angemeldet auf 500 Personen war recht schnell klar, dass es eher doppelt so viele werden würden. Es wurde deutschlandweit mobilisiert. Die revisionistische Legende um den angeblich guten deutschen Hess zieht immer noch.
Gemeint ist Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess, der im Alter von 93 Selbstmord in seiner Zelle im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau beging. Hess, der sich in seinem Schlusspädoyer bei den Nürnberger Prozessen mit »Ich bereue nichts« völlig uneinsichtig gab, soll nach den Vorstellungen von Nazis 1987 von den Alliierten ermordet worden sein. Und weil das nicht hanebüchen genug ist, haben sie sich diese Figur auserkoren, um regelmäßig zum jeweils angesagten Wallfahrtsort zu pilgern.
Wir sind heute hier, weil wir verhindern wollen, dass Spandau zum Wallfahrtsort von Nazis für den verurteilten Kriegsverbrecher Rudolf Hess wird. Seit Hess sich 1987 durch Selbstmord dem Gefängnis entzog, gab es immer wieder einmal kleinere oder größere Aktionen von NPD-Kadern oder anderen stramm rechten Aufrufern vor dem Ort des Kriegsgefängnisses. Dort hatten die Alliierten bewusst den Abriss und die Bebauung mit einem eher unverfänglichen Einkaufsgebiet verfügt. In Wunsiedel, dem Beerdigungsort von Hess in Bayern, der von Neonazi-Horden jährlich nahezu überschwemmt wurde, klappte es mit großem öffentlichen Druck der unterschiedlichsten Nazi-Gegner, die an einem Strang zogen, ein Verbot, das bis heute hält, durchzusetzen.
Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista!
Das Bündnis, das zu den Gegenprotesten aufgerufen hatte, hielt zunächst eine Kundgebung am Bahnhof Spandau ab, der hermetisch abgeriegelt war, denn auf der anderen Seite des Bahnhofs versammelten sich die Nazis.
Wir finden das einen großen Skandal, dass diese Kundgebung, diese Nazi-Demonstration überhaupt stattfinden kann. Für uns sind bei diesem Haufen von Neonazis und Schwerverbrechern, da hört bei uns die Meinungsfreiheit auf. Vor diesem Hintergrund ist es uns rätselhaft, wie die Berliner Versammlungsbehörde den Sinn, die Form, den Anlass der Neonazi-Demonstration, nämlich genau den Nationalsozialismus zu verherrlichen, Antisemitismus und Rassismus hochzuhalten, unterbinden will, weil genau dies ist ja Inhalt dieser Demonstration. Das müssen wir jetzt tun. Wir müssen diese Demonstration unterbinden. Wir wollen nicht, dass sie laufen. Wir wollen nicht nur zeigen, dass es in Berlin auch Antifaschisten und Antifaschistinnen gibt, antifaschistischen Widerstand. Wir wollen auch, dass die Neonazis heute nicht laufen. Davon ist die Demonstration nur ein kleiner Teil. Wir wissen, dass die Anwohnerinnen der Neonazi-Route, wir wissen, dass dort Leute protestieren wollen. Wir wissen und wir wollen, geht spazieren auf der Neonazi-Route, wenn ihr nicht auf dieser Demonstration sein wollt. Tut alles, damit die Neonazis heute nicht laufen.
Und irgendwie würden wir jetzt gerne langsam mal losgehen, da vorne.
Die Demo, vielleicht an die 2000 Menschen, lief dann quer durchs Spandauer Stadtgebiet. Wobei nur einmal kurz, nämlich am Bahnhof, der Nazis gewahr wurde, die sich dort sammelten. Ansonsten ging es mit vielen Rufen und Redebeiträgen so weiter bis zum Endpunkt der Strecke.
Dann gucken wir mal, wie nah wir an die Nazis rankommen, weil das ist ein weiterer Skandal. Die Demonstration wird wenige Meter vor der Aufmarschroute der Nazis gestoppt. Wir dürfen nicht zu der Kundgebung hingehen, die wir auch organisiert haben, gegenüber von dem Kriegsverbrechergefängnis. Die Verbindungen sind nur wenige hundert Meter. Die Polizei hat sie unterbrochen. Wir hoffen aber, nein, wir sind sicher, dass wir alle unseren Weg finden werden, um uns den Neonazis in den Weg zu stellen.
Und so kam es dann auch. Die Demo endete in Sichtweite der angemeldeten Gegenkundgebung und dennoch ließ die Polizei den Zugang nicht zu. Wobei, mit einer entschlossenen Aktion wäre diese Absperrung durchbrochen gewesen, hat man uns jedenfalls gesagt. Die Demo endete damit direkt vor einer Geflüchtetenunterkunft, wo es dann viel gegenseitige Solidaritätsbekundungen gab, was immerhin tröstlich war an diesem Tag, dessen Ende zu diesem Zeitpunkt noch sehr ungewiss erschien. Alles löste sich dann relativ schnell auf und größere und kleinere Grüppchen gingen in verschiedene Richtungen los, mal koordinierter, mal zufälliger, alle auf der Suche nach einem Weg zur Route des Nazimarsches. So auch wir. Und nach einer Weile gelangten wir zur Hauptstrecke, wo bereits mehrere Blockaden im Gange waren. Die Sitzblockaden auf der Straße waren von Cops umringt, die wiederum von Passantinnen umringt waren, die in vielen Fällen wütend auf die Polizei einredeten und offenbar noch nie erlebt hatten, wie die Polizei tatsächlich arbeitet, wenn man die Gewalt der uniformierten Staatsmacht denn so nennen möchte. Entsprechend angewidert waren die Leute dann auch.
Erzählen Sie Ihrer Frau, wie Sie die hier hergeschmissen haben.
Mit Ihren Kindern, erzählen Sie denen davon, wie Sie Ihre Arbeit machen. Sie müssen sich doch schämen. Grund und Boden.
Das ist eine Schweinerei.
Schauen Ihre Kinder Ihnen nur ins Gesicht, wenn Sie Ihnen das erzählen.
Lustig finden Sie das. Ja.
Niemand von meinen Steuergeldern bezahlt.
Niemand schreibt Ihnen vor, die Frau hier so brutal herzuarbeiten. Niemand schreibt Ihnen vor.
Das ist keine Arbeit, was Sie machen. Das ist eine Reihe.
Niemand schreibt Ihnen das vor.
Ohne Widerworte Befehle befolgen.
Wo ist denn Ihr Gewissen?
Pfui Teufel, ey. Pfui Teufel.
Die Polizei versuchte es mit Durchsagen, aber es gab kein Weiterkommen. Die Cops waren noch mit dem Räumen von Blockaden beschäftigt. Da gingen wir los, um uns mal die Nazis anzuschauen, deren Fahnen in der Ferne zu sehen waren. Hier einige Eindrücke unserer damaligen Live-Aufnahmen.
Ja, es ist 14.30 Uhr. Ich stehe ungefähr 15 Meter von der Nazi-Demo entfernt. Die steht immer noch in Sichtweite vom Bahnhof Spandau. Sind, wenn ich es schätzen soll, 1000 Leute, vielleicht mehr. Und sind bislang vielleicht 300, 400 Meter vorangekommen. Etwa 200 Meter vor dem Nazimarsch ist die aktuelle Blockade oder eine von den Blockaden. Es gab mehrere auf der Route, die zum Teil ziemlich brutal von der Polizei geräumt wurden. Die aktuelle Blockade hält aber noch an.
Vielleicht noch interessant als Infos nebenbei. Tatsächlich waren es dann doch keine 1000 Nasen, was vor allem daran lag, dass dank eines überraschenden und in keinster Weise damit zusammenhängenden Kabelbrands es 200 Faschos nicht gelungen war, mit dem Zug bis nach Spandau zu kommen. Und sie waren so sauer darüber, dass sie die Scheiben eines grünen Büros in Falkensee einschmissen. Aber das nur nebenbei.
Die Nazis, alle in dunklen Hosen und weißen oder braunen Hemden gekleidet und viele ihrer schwarz-weiß-roten Fahnen. Offiziell sollte die Nazi-Demo um 12 Uhr losgehen. Die stehen also schon seit mehr als 2 Stunden. Ab und zu lassen sie sich beschallen von Beethoven oder Wagner. Es sind insgesamt 4 Musikstücke erlaubt bei diesen Demonstrationen. Vorne ist ein Transparent, wo drauf steht: Ich bereue nichts. Nationale Sozialisten Berlin. Ja, und so ging das mit der Musik immer wieder die vier Lieder hoch und runter wie eine Mini-Nazi-Hitparade. Uns taten die Nazis nicht leid, wie sie so da standen. Doch wer organisierte das Ganze eigentlich? Eine Antifa-Gruppe machte sich die Mühe und identifizierte Unmengen an bekannten Nazis im Demozug. Hier eine kleine Kostprobe.
Die Berliner NPD, das wurde schnell klar, stellte relevante Strukturen auf dem Aufmarsch. Sebastian Schmidtke hielt eine Rede auf dem Laster, den er mit aufbaute. Mike Thurau fuhr das Auto. Als Schutz liefen am Auto zwei Lichtenberger NPDler sowie Andreas Rohkohl von der NPD Barnim. Der erste Block hielt ein Transparent, das mit »Nationale Sozialisten Berlin« unterschrieben war. Es wurde zeitweilig von Uwe Dreisch, die Rechte Berlin, gehalten. Im ersten Block liefen viele Neonazis aus den Berliner NPD-Verbänden mit. Auch der vergleichsweise kleine Berliner Stützpunkt des Dritten Wegs war mit Franziska Grunhold, Oliver Oelze und mindestens einem weiteren Neonazi im Aufmarsch. Fast der gesamte Vorstand der Berliner NPD war auf dem Aufmarsch vertreten. Neben dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Andreas Käfer waren der Schatzmeister Josef Graf und die Beisitzer Jens Irrgang, Nadine Leonhardt und Arne Dirksen anwesend.
Alle Infos mit Link natürlich auf aradio.blogsport.de. Die Nazis haben gerade ihre Märchenstunde zu einer angeblichen Ermordung von Rudolf Hess zum Besten gegeben. Immer wieder unterbrochen von Nazis rausrufen und auch mal langweilig. Mit dem von uns dokumentierten Redebeitrag zu Rudolf Hess und wie er gemeinerweise von bösen alliierten Mächten ermordet wurde, möchten wir euch allerdings verschonen. Stattdessen ein paar Eindrücke von dem Nazimarsch oder, sollten wir sagen, Standaufgebot. Plötzlich Tumulte. Ja, gerade müssen die Nazis wieder umdrehen. Begleitet von Jubel und Pfeifen nehmen sie scheinbar eine alternative Strecke. Eine besonders schöne Episode konnten wir just in diesem Augenblick erleben. Als die Nazi-Demo langsam in die Seitenstraße einbog, taten sich Lücken auf. Ein Mensch machte sich eine solche beherzt zunutze, schlich sich an eine Fahnenträgerin heran und entriss ihr den Lappengewand und rannte davon. Es war reiner Slapstick, denn sobald die Nazis das mitbekommen hatten, rannten sie auch los und verpassten den Dieb jedoch. Nur um direkt im Anschluss in die Cops reinzurennen, die sich das wiederum nicht gefallen ließen. Es kam zu Rangeleien zwischen Nazis und Cops und wohl zumindest einer Verhaftung eines der ewig Gestrigen. Ja, an dieser Stelle ist ein Nazi gemeint. Die Szene konnten wir glücklicherweise auf Video und damit für die Ewigkeit festhalten. Ihr findet einen entsprechenden Link auf unserem Blog.
Mein Recht auf Nazi-Propaganda, es gibt 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 mein Recht.
Die alternative Strecke führte die Nazis nur um den Häuserblock zurück zum Bahnhof. Von dort aus sollte noch ein Schlenker gezogen werden, doch es erwartete sie eine weitere Blockade, die den geplanten Marsch schließlich den Todesstoß gab. Die Nazis mussten umdrehen und konnten nur noch eine Abschlusskundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz abhalten. Zwar gaben sich manche Nazis kämpferisch, doch vielen Mienen war die Enttäuschung über den Verlauf anzusehen. Zudem wurden sie fortwährend angepult.
Nie wieder!
Nie wieder Deutschland! Nie wieder Deutschland! Nie wieder Deutschland!
Deutsche Polizisten schützen die Faschisten! Deutsche Polizisten schützen die Faschisten!
Ein im Endeffekt äußerst erfolgreicher Tag, auch wenn dafür einige Leute richtig ihren Kopf hinhalten mussten, und sicher mehr als die ein oder andere Schürfwunde abbekommen haben, als sie von den Cops über den Asphalt von den Blockaden weggeschleift wurden. Ihnen gebührt vor allem unser Dank Antifaschismus funktioniert nicht, wenn alle nur auf dem Gehweg stehen bleiben. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen und damit verabschieden wir uns aus Spandau.
Und damit wenden wir uns einem anderen Thema zu, zu dem wir in den letzten Wochen viel gearbeitet haben, dem Verbot von links unten in die Media durch das Innenministerium unter Thomas de Maizière und den dazugehörigen Razzien in Freiburg. Bereits am 29. August veröffentlichten wir einen Beitrag zu Hintergründen und einer Soli-Demo in Berlin. Jetzt könnt ihr auch direkt aus Freiburg hören, welche Reaktionen es dort auf diesen Angriff des Staates auf linke Strukturen gab.
Links unten in die Media, wir sind alle links unten in die Media.
Am Freitag, den 25. August, wurde links unten in die Media durch das Bundesinnenministerium verboten. In Reaktion auf die Razzien in Freiburg fand bereits einen Tag später, eben da, eine unangemeldete Demonstration durch die Innenstadt statt. Hören wir doch kurz rein. Im Anschluss werden wir mit einem Aktivisten vom Sozialen Zentrum KTS in Freiburg sprechen.
Wir haben uns heute hier versammelt, weil gestern die unabhängige Medienplattform links unten in die media.org als verfassungsfeindlich eingestuft und verboten wurde. Eine Riesensauerei. Ja, und zudem gab es in diesem Zusammenhang gestern früh eine Razzia in unserem autonomen Zentrum der KTS und Hausdurchsuchung bei 4 Privatwohnungen in Freiburg. Das ist eine massive Repression gegen die Pressefreiheit in Deutschland und ein Angriff auf linke, emanzipatorische Räume und Strukturen und auf selbstorganisierte, unabhängige Presse von unten.
Razzien in Freiburg, in die Media links unten verboten. Gestern durchsuchten Bullen des LKA Baden-Württemberg auf Anordnung des Bundesinnenministeriums 4 Wohnungen sowie das autonome Zentrum KTS in Freiburg. Bei den Razzien wurden unter anderem zahlreiche Speichermedien und Technikgegenstände beschlagnahmt. Festnahmen gab es keine. Die Aktion galt vermeintlichen Betreiberinnen und Betreibern der nun verbotenen Plattform links unten in die Media. Die Webseite zeigt zurzeit eine statische Seite. Unseres Wissens nach hatten die Behörden zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die technische Infrastruktur. Indie links unten hat mehrfach betont, dass sie keine IP-Adressen speichern. Sogar das Kennzeichen, das seit fast 20 Jahren existierende internationalen Netzwerks für unabhängige Medienarbeit, wurde von den Behörden unter Strafe gestellt, wenn es in Kombination mit dem Schriftzug links unten in die Media verwendet wird. Links unten in die Media existiert seit nunmehr 9 Jahren als mehrsprachiges, unabhängiges Nachrichtenportal für linke Bewegungen im Südwesten und darüber hinaus. Auf dem Portal wird per Open Posting über Themen wie Antifaschismus, Ökologie, Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus und weitere soziale Kämpfe berichtet. Neben kritischer Berichterstattung zu Großereignissen wie die Gipfelproteste etwa in Hamburg oder Straßburg gibt es hier Informationen von unten. Eine offene Plattform ohne kommerzielle oder parteipolitische Interessen. Über die Jahre hat es sich zu einem der bedeutendsten autonomen Nachrichtenportale im deutschsprachigen Raum entwickelt. Kein Wunder, dass das Projekt den Behörden ein Dorn im Auge ist. Wie die Faust aufs Auge passt nun die koordinierte Großrazzia des Innenministeriums. Dieses versucht im Vorfeld der Bundestagswahlen mit Bezug auf den sogenannten entfesselten linken Extremismus nach den G20-Protesten die Akzeptanz eines tatsächlich entfesselten Polizeistaats auszubauen. Dass die Bullen nun nach der Durchsuchung vermeintliche Waffen präsentieren, ihre Präsenz in der Stadt ins Unerträgliche steigern und die Angriffe auf unsere Genossinnen und Genossen zum großen Schlag gegen links stilisieren, ist die Propaganda eines autoritären Systems, das gegen Öffentlichkeit und kritische Berichterstattung um jeden Preis in die Schranken weisen will. In die Media zu illegalisieren, ist der Versuch, soziale Bewegungen mundtot zu machen und einzelne Aktivisten und Aktivistinnen einzuschüchtern.
Aus einer Seifenblas, bunte Bilder bringen Farben an Kulissen, die grau sind. Wir sind zu Hause eingemietet und geduldet da draußen. Sie können die Köpfe nicht wollen und Erinnerungen auch nicht. Keiner kommt hier durch, nicht mit SDK und Blaulicht. Menschen passen nicht ins Stadtbild und werden verdrängt. Ideen werden verachtet, belächelt und bekämpft. Das geht raus an die, die sich nicht unterkriegen lassen. Schreit die Dinger nach draußen, die euch unzufrieden machen. Zeig deine Gefühle, denn sie lassen sich nicht unterspülen. Fühl in deinem Innern nach den Dingen, die
dir... Schönen Abend noch, guten Heimweg, passt aufeinander auf.
United we stand, gemeinsam gegen Repression.
Von der großen, lauten Soli-Demo in Freiburg zurück, haben einige Eindrücke gewonnen. Wie ist deine Einschätzung? Lief das gut?
Ja, ich war sehr erstaunt, dass trotz Sommerloch und dieser kurzen Mobilisierungszeit, die wir hatten, viele Leute gekommen sind. Und es war ein wichtiges Zeichen, das wir setzen konnten, einen Tag nach den Durchsuchungen und dem Verbot von links unten. Erschreckend oder... krass fand ich diese massive Bullenpräsenz, die seit der Durchsuchung in Freiburg da ist. Wir hatten in ganzen Seitenstraßen in der Stadt mehrere Bereitschaftspolizisten und permanenten Polizeihubschrauber auch über uns kreisen. Und die Reiterstaffel, was so nicht üblich ist bei Demonstrationen in Freiburg.
Du hast ja einen besonderen Bezug zur KTS. KTS ist auch einer der Räume, die durchsucht worden sind im Zuge der Razzien. Was ist da genau passiert?
Genau, zeitgleich zu den Durchsuchungen von den Privatwohnungen wurde auch die KTS durchsucht. In der KTS sind sämtliche Schlösser aufgebrochen worden und sämtliches IT-Gerät, was sie finden konnten, wurde mitgenommen und das sämtliche Geld wurde uns geklaut, was wir dort hatten.
Ja, wir hatten eben auch mal die Möglichkeit, das selbst in Augenschein zu nehmen. Also es sieht sehr, sehr wüst aus.
Das stimmt, ja. Da werden wir auf jeden Fall noch viel Arbeit reinstecken müssen, um die Katze wieder herzurichten. Also wir hatten ja gesehen, dass eben Löcher in den Wänden sind, wo Sachen rausgerissen worden sind. Und da wird auf jeden Fall an die Bausubstanz auch nochmal rangegangen werden müssen. Sämtliche Schlösser müssen wir austauschen. Eben, man hat ja gesehen, dass die Schlösser teilweise aus den Türen komplett entfernt worden sind. Und bei denen, wo sie es nicht entfernt haben, sind die ganzen Schlösser halt aufgebohrt worden.
Es ging ja jetzt um das Verbot der Website links unten in die media.org. Die KTS ist ein autonomes Zentrum, soziales Zentrum. Was ist denn da der Bezug?
Also in der Verbotsverfügung steht halt drin, dass eben diese vermeintlichen BetreiberInnen, bei denen auch diese Ausgesuchungen stattgefunden haben, die KTS als Infrastruktur genutzt hätten, sich viel in der KTS aufgehalten haben. Und im Zuge dessen wurde halt auch diese Durchsuchung der KTS angeordnet, weil da vermutet wird, dass da irgendwie die Hauptarbeit für links unten stattfindet. Ich würde es auch einschätzen, so mit nach G20 und die Debatte um autonome Zentren, dass da einfach die Möglichkeit war, zu zeigen, man geht auch gegen solche Zentren vor.
Ich glaube, dass wir und auch viele Hörerinnen einen Tag gerne mal starten mit dem Blick auf links unten, was ist so passiert in der Umgebung, woanders. Die Seite hat ja eine überregionale Bedeutung erhalten und ist ja fast nicht mehr wegzudenken. Kannst du dir in Zukunft ohne links unten in die Media vorstellen?
Ja, also ich denke, man muss es ja nicht mal auf einem Projekt speziell sich fokussieren. Ich denke, man muss jetzt schauen, dass man Alternativen erstmal schafft. Aber wie wir gesehen haben, seit heute hat ja auch links unten angekündigt, dass sie wiederkommen. Wenn man die Webseite aufruft, ist da zwar eine statische Seite mit einer Erklärung und der Ankündigung, dass links unten wieder kommen wird. Ob das jetzt in der Form oder in einer anderen Form sein wird, ist die Frage. Aber ich denke, vielleicht ist das auch nochmal ein Aufruf, dass man viele IMCs gründen sollte und das vielleicht auch ein bisschen zu dezentralisieren, um sich weniger angreifbar zu machen. Aber ansonsten, ja, wird dieser morgendliche Blick oder dieses, was ging in anderen Städten oder was passiert gerade in der Bewegungslinke, der fehlt gerade auf jeden Fall.
Du hattest ja schon angesprochen, dass allein in der KTS ein großer Sachschaden entstanden ist. Wie kann Mensch euch denn unterstützen?
Also auf jeden Fall ist so Unterstützung in Form von Solidaritätsbekundung, Kundgebung, Demos etc. tut auf jeden Fall uns gut und zeigt, dass Leute dran denken. Ansonsten eben werden uns hohe Kosten entstehen. Eben wir haben gerade gar keine Kohle für Unterstützung in der Szene, gerade um KTS. Es werden recht hohe Anwaltskosten wahrscheinlich entstehen und eben wir brauchen halt auch wieder IT in der KTS, um eben, dass die Gruppen wieder ihre Arbeit aufnehmen können, vernünftig. Ich denke, dass wir sind gerade dabei, versuchen eine Spendenkampagne zu starten. Ich denke, da sollte man die Ohren und Augen offen halten. Aber sobald wir da ein Spendenkonto haben, denke ich, werden wir das auf der KTS-Webseite auch publik machen.
Du sprachst gerade den rechtlichen Aspekt an. Es handelt sich ja nicht um ein strafrechtliches Verfahren, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern es sei denn, links unten wird jetzt weiter betrieben werden. Das heißt, die KTS würde auch dann jetzt in Widerspruch gehen, rechtlich vorgehen wollen gegen diese Razzia?
Genau, also wir sind gerade mit den Anwälten dran, dass wir gegen diese Hausdurchsuchung vorgehen werden rechtlich. Das ist Verwaltungsrecht und geschickt gelegt die Durchsuchung Freitag. Wir konnten jetzt nicht direkt reagieren, weil die Gerichte natürlich freitagmittags zumachen. Aber jetzt haben wir das Wochenende Zeit, uns ein bisschen vorzubereiten und Montag werden wir dann anfangen, rechtliche Schritte dagegen vorzugehen. Und wenn jetzt schauen, denke, Verwaltungsrecht ist immer sehr, sehr langwierige Streitigkeiten. Das wird sich auf jeden Fall über einen langen Zeitraum ziehen, diese ganze rechtliche Sache.
Okay, wir als A-Radio werden auf jeden Fall dranbleiben und euch auch informieren, wenn es da ein konkretes Spendenkonto gibt und klar ist, wie es weitergeht und sich hier der erste Schrecken und die ersten Wogen gelegt haben.
Genau.
Danke.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Ja, wo herrscht denn die Anarchie? Hier? Dort? Oder vielleicht gar nicht? Wer gedacht hätte, dass wir dieser Frage wohl niemals richtig werden auf den Grund gehen können, sieht sich jetzt eines Besseren belehrt. Doch wie stellen wir das an?
Anarchie, Anarchie für die ganze Kompanie.
Ja, richtig, mit Punk, womit denn sonst? Und überraschenderweise kommt die Antwort auf diese Frage aus Österreich, beziehungsweise aus Wien, um genauer zu sein. Unter dem Titel
Keine Pubertät ohne diese Platten
widmet sich die Wiener Zeitung nämlich unter anderem dem Phänomen der Sex Pistols und schreibt im Rahmen einer kleinen Rückschau
Die konstitutionelle Monarchie, auch nur eine Art Faschismus. Labour und Tories, Wankers, also Wichser. Der Realsozialismus? Ein schlechter Witz. Einzig der Anarchismus, der nie herrschte, weil er gar nicht herrschen will, stößt noch auf die Sympathie der Punks, die hier ansonsten gegen alles und jeden austeilen, als gäbe es kein Morgen mehr.
Der Anarchismus herrschte also nie, weil er gar nicht herrschen will. Ah, da mussten wir tatsächlich fast 5 komplette Jahre warten, um diese Erleuchtung zu erhalten.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wo herrscht Anarchie? Blicken wir mal wieder in den Blätterwald und lassen uns überraschen. Im Trierischen Volksfreund?
Ja, die Zeitung heißt so.
Lesen wir Erstaunliches aus Wittlich. Die 53-jährige Dagmar Krause kommt zu Wort und sagt:
Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr herrscht hier, ja, man kann fast sagen, Anarchie.
Huhu, wir haben ja schon allerhand erlebt, aber eine derartige Pünktlichkeit haben wir bei der Anarchie beim besten Willen nicht erwartet.
Bei so viel zeitlich korrekter Anarchie muss Mensch auf Trab bleiben und der Hunger kommt. Aber keine Sorge, denn wie die schwäbische.de weiß:
Gewöhnlich war gestern. Ab August 2017 herrscht Anarchie auf dem Teller. Ausgefallene Pizza- und Pasta-Kreationen, wie du sie nirgendwo anders bekommst. Mutig, unangepasst und ein klein wenig abgedreht. Denn einfach nur langweilig kann ja jeder.
Anarchie auf dem Teller, das kennen wir sonst nur von Küfers in versteckten Hinterhöfen. Aber dass die Anarchie jetzt auch im Kubus Aalen Einzug erhält, dem
Highlight für Einzelhandel und Gastronomie.
Das ist schon allerhand. Und wir wissen ja, Anarchie geht durch den Magen.
Wir springen zur Abwechslung mal wieder nach Berlin. Die Morgenpost beschreibt diese Stadt so:
Die Privilegierten leben in schönen, luxuriösen Etablissements in den Innenbezirken von Berlin, die zur Neustadt zusammengefasst sind. Die Außenbezirke sind dagegen weitgehend aufgegeben worden. Hier herrscht Anarchie und No Future.
Doch, worum geht's? Gentrifizierung? So unverblümt bei der Morgenpost angesprochen? Ach so, nee, nur die Beschreibung einer dystopischen Zukunft im neuen deutschen Kinofilm
Jugend ohne Gott.
Also eine vorgebliche Beschreibung der Zukunft, denn was ist heute bitteschön anders? Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass die Anarchie heute leider vor allem in den Innenbezirken herrscht und es kaum schafft, die Außenbezirke zu besuchen. Was ein Elend.
Elendig zumute ist uns auch nach der Lektüre eines Kommentars von Tom Strohschneider, seines Zeichens Chefredakteur der linken Tageszeitung Neues Deutschland. Unter dem Titel
»Mehr Planwirtschaft bitte«
lässt sich Strohschneider, der entscheidend für eine Neuausrichtung des Blattes gesorgt hatte, insbesondere damit es eine jüngere Leserinnenschaft erreicht, über Sozialismus und Kapitalismus aus. Es fängt auch gar nicht mal so schlecht an. Nachdem er ein Weilchen über die deutsche Autodebatte und andere Themen spricht, kommt er zu einer systematischen Kritik an landläufigen Vorstellungen zur Marktwirtschaft.
Weder schafft ein Konzern Jobs aus arbeitsmarktpolitischen Gründen, noch ändert er seine Produktpalette aus gesellschaftspolitischer Raison. Sofern beides geschehen soll, ist nicht nur Planung durch eben jene Gesellschaft nötig, sondern auch ein Hebel, der lang genug ist, in die Entscheidungen von Konzernen einzugreifen.
Und ja, okay, wir wären bestimmt unterschiedlicher Meinungen darüber, ob dieser Hebel sich im Parlament wiederfindet oder woanders. Entscheidend ist aber seine weitere Analyse, die, weil wir von Strohschneider tatsächlich was anderes erwartet hatten, uns doch ratlos zurücklässt. Er sagt:
Es ginge also darum, demokratisch vermittelbare Vernunft gegen eine kapitalistische Anarchie zu stärken, die ihrer eigenen Logik folgend unter Umständen auch alles zerstört, was sie zuvor hervorbrachte.
Eine bitte was? Okay, offenbar färbt der alte SED-Jargon doch stärker ab, als Tom Strohschneider persönlich lieb sein könnte.
Wie so oft haben wir auch diesen Monat einen Linktipp für euch vorbereitet, aber hört doch einfach rein.
Diesen Monat haben wir in unserem Linktipp eine ZuhörerInnen-Einsendung. Vielen Dank dafür. Und zwar wurde uns der Link zur Wandelwoche zugeschickt. Dabei handelt es sich um eine Projektidee, die dieses Jahr zum dritten Mal umgesetzt wird. Für Berlin-Brandenburg beginnt das Ganze ab dem 7. September. Grob zusammengefasst geht es bei der Wandelwoche darum, verschiedene Projekte im zum Beispiel Raum Berlin-Brandenburg zu besuchen. Darunter sind, Zitat, Wohngenossenschaften, Handwerkskollektive, solidarische Landwirtschaften, offene Werkstätten, Projekte von und mit Geflüchteten, Landkommunen, Kollektivbetriebe. Zitat Ende. Die Ziele des Ganzen sind unter anderem Erfahrungsaustausch und Vernetzung, sowie verschiedene Umsetzungsversuche utopischer Entwürfe kennenlernen zu können. Und das Ganze möglichst postfossil. Das heißt, die Touren sind für Wanderungen, Radtouren oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausgelegt. Klingt interessant? Dann schaut vorbei bei www.wandelwoche.org. Für Berlin-Brandenburg ist am 7. September die Auftaktveranstaltung in den Prinzessinnengärten von 16 bis 20 Uhr. Hier gibt es dann Workshops, Diskussionen, Vorträge, Theater und ein Konzert. Mehr dazu sowie das ganze Programm für die Wandelwoche auf der Website. Wir wollen hier nur noch kurz darauf hinweisen, dass obwohl wir die Idee der Wandelwoche super finden, wir glauben, dass manchen Angeboten mit einer kritischen Haltung begegnet werden sollte. Beim kurzen Drüberschauen über das Workshop-Angebot am 7. September in den Prinzessinnengärten ist uns aufgefallen, dass da eventuell auch Leuten Raum gegeben wird, deren Analyse und Anliegen wir als Anarchistinnen und antiautoritäre Antikapitalistinnen nicht zustimmen würden. Vom Bildschirm aus ist sowas immer schwer zu beurteilen. Aber in jedem Fall hoffen wir, dass es gegebenenfalls kritische Auseinandersetzungen und Diskussionen geben wird und diese möglich sind. Na, jetzt noch oder doch neugierig? Dann auf bbb.wandelwoche.org.
Alle Links zu den Beiträgen findet ihr wie immer auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Und weil wir die Perspektivenkampagne der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen weiter unterstützen wollen, haben wir auch dieses Mal jemanden nach einem kleinen Beispiel dafür gefragt, wie Solidarität im Alltag aussehen könnte.
Allein machen sie dich ein.
Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag.
So an example of solidarity that comes to my mind is.
Ein Beispiel für Solidarität, an das ich gerade denken muss, hat mit einer alleinerziehenden Person mit einem Kind zu tun. Ich habe immer wieder mit Menschen mit Kindern zusammengelebt und in der Vergangenheit habe ich als eine Form von Solidarität dieser Person geholfen, indem ich Zeit mit dem Kind verbracht habe. Und das ist tatsächlich noch mehr als das, nämlich eine Form der gegenseitigen Hilfe.
Challenged me to communicate in different ways and explain my thoughts on things.
Denn ich habe auch viel von dem Kind gelernt. Es hat mich dazu gebracht, anders zu kommunizieren, meine Gedanken anders auszudrücken oder zu erklären, warum ich eine Sache der anderen vorzog. Das Elternteil wiederum war dann in der Lage, sich Zeit für sich zu nehmen, was zu lesen oder einen Text zu verfassen, zu arbeiten. Damit ist das ein Akt der Solidarität, der sich auch als gegenseitige Hilfe begreifen lässt, weil ich viel dabei gewonnen habe, gleichzeitig aber auch den Druck, der auf dem Elternteil lastete, ein wenig abfedern konnte.
Also operates as mutual aid because I gained from it as well as it relieving a little bit of the circumstances in the household for the parent.
Also denkt dran, kommt nach Dresden zu den Libertären Tagen oder folgt auf Twitter dem Hashtag LTDD17. Unsere Sendung ist hiermit leider zu Ende.
Feedback und so weiter wie immer gerne an aradio-berlin@riseup.net. An unseren Blog unter aradio.blogsport.de oder per Twitter an @aradio_berlin. Bis zum nächsten Mal.
Der Moment, tot esta plena gent, es puja per les parets, on ha desdetxat contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, quieta per a la festa. Con la paloma.